Hallo, hier ist wieder die Sendung des KOFRAS, des Kommunikationszentrums für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in der Baderstraße 30. Wir senden ja alle zwei Monate am vierten Donnerstag um 17 Uhr. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Prostitution, das ja zurzeit sehr heftig diskutiert wird. Das Prostitutionsgesetz, das ja 2002 in Kraft getreten ist, wurde evaluiert und der entsprechende Bericht hat einen hohen Handlungsbedarf ergeben. Aber davon reden wir ja später noch. Wir sind hier im Studio heute zu viert von unserem Arbeitskreis im KOFRA zum Abbau der Prostitution. Und hier ist eben Inge, Claudia, Irmtrud und ich heiße Anita. Zurzeit lesen wir in unserem Arbeitskreis alle Studien und Berichte zum Thema. Wir versuchen uns ein Bild zu machen, wie die Realität in der Prostitution wirklich aussieht. Und wir interessieren uns auch sehr für das sogenannte schwedische Modell, das ja die sexuelle Benutzung von Frauen für Geld unter Strafe gestellt hat. Auch darauf kommen wir dann nachher noch. Erst einmal wollen wir mal einen Blick werfen auf die Situation in den 90er Jahren, als die Diskussion um die Prostitution ja eine neue Wende bekommen hatte. Nämlich damals richtete sich ja der Blick auf den Schutz der Prostituierten, der von Vertreterinnen des Prostitutionsgewerbes wie Hydra e.V. damals gefordert wurde. Der Zeitgeist damals war ja geprägt von einer Initiative der Grünen, die damals noch keine Regierungsbeteiligung gehabt haben, in Zusammenarbeit eben mit diesem Prostituiertenverband Hydra e.V. Sie wollten ein Antidiskriminierungsgesetz für Prostituierte auf den politischen Weg bringen. Und dabei ging es eben um die Anerkennung der Prostitutionshandlungen als berufliche Tätigkeiten und der mit erhofften Teilhabe an Rechten wie soziale Absicherung, Einklagen des Lohns durch Arbeitsverträge und Ähnliches. In der Begründung dieses Gesetzesentwurfs von 1990 heißt es unter anderem, die sexuellen Dienstleistungen von Prostituierten werden millionenfach nachgefragt. Prostitution ist legal, doch Prostituierte werden gesellschaftlich stigmatisiert und diskriminiert. Sie werden in der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit behindert, heißt es weiter. Gesetzgeber und Rechtsprechung versagen ihnen die Anerkennung ihrer Arbeit als Beruf und Gewerbe. Dann heißt es weiter, Kern der rechtlichen Diskriminierung, das ist das Verdikt der Sittenwidrigkeit des Prostituierten freier Vertrages. Also auf Deutsch gesagt, Prostitution sollte nicht länger als sittenwidrig angesehen werden. Bordelle sollten nicht mehr der Förderung der Prostitution bezichtigt werden, sondern sollte angesehen werden als ein Geschäft wie jedes andere. Das Profitinteresse mit dieser Tätigkeit sollte ganz normal sein und legitim. Ja, das war also so dieses Interesse, was dahinter stand, so der Versuch oder die Hoffnung, aus der Schmuddelecke diese prostitutive Tätigkeit herauszuholen und den sozusagen voll legitimieren, das Interesse von Männern, das sogenannte Bedürfnis von Männern nach tabulosem Ausleben ihrer sexuellen Wünsche, ohne irgendwie auch verantwortlich für die Frauen zu sein, die sie da benutzen und ohne emotionale Beteiligung und Abhängigkeiten. Es wurde natürlich überhaupt nicht hinterfragt, woher diese Bedürfnisse kommen und sie wurden sozusagen als quasi natürlich hingestellt und es war klar, dass eben die Benutzung, das Anbieten von Frauenkörpern zur sexuellen Benutzung nach den Gesetzen des Marktes voll gerechtfertigt sei. Und es wurde die Auffassung da geäußert, Prostitution sei Ausdruck der freien Entfaltung der Persönlichkeit der sich prostituierenden Frau. Das ist schon aus unserer Seite natürlich sowieso problematisch, mit solchen Begriffen da zu arbeiten. Aber wie gesagt, das war damals so ein bisschen Mainstream und haben viele gemeint, das sei doch alles im Kontext der sexuellen Befreiung zu sehen. Und da kam es eben 2002 dazu, dieses Prostitutionsgesetz zu erlassen, und es trat dann in Kraft, hat eben dann die Prostitution legalisiert, tatsächlich ihre Sittenwidrigkeit abgeschafft und hat dann auch noch drin gehabt, die Einklagbarkeit des Lohns zu sichern, den Zugang zur Sozialversicherung zu ermöglichen, bessere Arbeitsbedingungen zu sichern, den Ausstieg aus der Prostitution zu erleichtern, sowie den kriminellen Begleiterscheinungen der Prostitution den Boden zu entziehen. Das waren also die Wünsche, die damit alles verbunden waren. Und jetzt schauen wir mal, weil es wurde 2007 evaluiert, das war auch festgelegt in dem Gesetz, dass nach 5 Jahren eine Evaluation stattfinden solle, und gab es mehrere Berichte, und jetzt wird Inge mal kurz Stellung dazu nehmen, was hat denn das eigentlich erbracht, was kam denn eigentlich da bei dieser Evaluation heraus?
Man weiß also inzwischen, dass sich diese damit verbundenen Hoffnungen so nicht erfüllt haben. Auch die Evaluationen der Bundesregierung kommen zu dem Ergebnis. Da kann ich auch daraus zitieren, sie sagt zwar, dass es jetzt gelungen ist, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden können. Wir wissen aber auch, dass das praktisch nicht passiert. Also es gibt sehr, sehr wenige Fälle, in denen ich einen Arbeitsvertrag habe zwischen zum Beispiel einer Frau in der Prostitution und einem Bordellbesitzer.
Eigentlich praktisch nie, ne?
Ja, 44 Fälle in ganz Deutschland. Ich glaube 41 Frauen, eine Transfrau und 3 Männer oder sowas.
Die haben sich also angemeldet, sozialversicherungspflichtig,
genau. Genau, für die anderen gilt es also nicht. Also dieser Bereich wurde nicht genutzt, und das war ja eine der Hoffnungen, dass sie dann eben in die Krankenversicherungen zahlen, dass sie in die Rentenversicherungen zahlen. Das war auch ein Wunsch hinter dem Gesetz, und das ist also nicht passiert. Wir wissen auch sonst, dass also die Arbeitsbedingungen da sich nicht verbessert haben, dass es nicht messbar ist. Im Gegenteil, wir wissen eben eher, dass hier mit Flatrate-Modelle und Ähnliches ermöglicht worden sind. Und da ist es dann doch sehr die Frage, inwieweit man hier von verbesserten Arbeitsbedingungen sprechen kann. Und auch über die Ausstiegsmöglichkeiten gibt es keine Erkenntnisse, dass sich die jetzt hier verbessert haben, dass es für die Frauen leichter geworden ist, aus der Prostitution auszusteigen als vorher. Und auch ein kriminalitätsmindernder Effekt konnte nicht wirklich festgestellt werden. Natürlich kann ich statistisch sagen, dass ich jetzt viel weniger Verurteilungen wegen Zuhälterei habe. Aber das liegt ja daran, dass Praktiken, die früher unter Zuhälterei fielen, legalisiert worden sind. Wenn ich also bestimmte Dinge legalisiere, habe ich natürlich keine Verurteilungen mehr. Im Bereich des Menschenhandels gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sich das irgendwie verbessert hat. Und auch sonst kann man kurzfristig davon ausgehen, dass in all diesen Bereichen jetzt keine Verbesserungen zu erwarten sind, gerade was die Sozialversicherungen angeht und eben auch was ihre Arbeitsbedingungen angeht. Mhm. Und insgesamt wissen wir eben jetzt bei zahlreichen Berichten, dass sich die Situation verschlechtert hat für diese Frauen, auch weil die Preise gefallen sind, weil insgesamt andere Anforderungen gestellt werden. Profitiert haben die Bordelle und die Bordellbesitzer, die sind praktisch legalisiert worden. Also deren Möglichkeiten, deren Chancen sind legalisiert worden. Denn jetzt können sie eben ihre Bordelle führen. Das ist ein legitimes Unternehmen inzwischen. Es gibt zwar ein paar Kontrollen, aber jedenfalls insgesamt keine Kontrolle des Bordells an und für sich. Und auf diese Weise eben haben wir jetzt einen explodierten Markt, da werden auch sehr viel Geld damit gemacht, aber genützt hat es eben letztlich einer bestimmten Form von Zuhälterei, und es hat den Bordellbetrieb erleichtert und damit den Bordellbetreiberinnen und Bordellbetreibern genützt.
Ja, nicht den Frauen selber. Genau, dann nehmen wir nur diese Auftritte der Bordellbetreiber, ja, zum Beispiel von dem Pascha in Köln oder dem Paradise in Stuttgart, die dann auch sagen, ja, uns hat das Gesetz viel genützt, ja, wir verdienen viel Geld. Also ganz klar, auch so sozusagen im Brustton der Überzeugung, dass sie auf dem legalen Weg sind und dann ganz legal auch diese ganzen Arbeitsbedingungen dort anbieten und das in Ordnung finden. Ja. Also ich finde es schon immer empörend, wie die da auftreten und sich überhaupt keine Gedanken eben darum machen, wie es den Frauen geht. was uns natürlich wiederum interessiert. Und was uns auch natürlich unglaublich erschreckt hat, ist, dass tatsächlich die Bundesrepublik zum Bordell Deutschland geworden ist. Auch in der ganzen Welt, ne, ist das deutsche Beispiel als sozusagen das, wo am meisten möglich ist in Bezug auf Umgang mit den Frauen. Und ganz, ganz viele fahren hier nach Deutschland. Es gibt einen heftigen Prostitutionstourismus, wo die Männer sagen können, da werden alle meine Wünsche erfüllt. Da kann ich die Frauen sexuell benutzen, so wie ich das gerne möchte. Und es gibt ein Buch von einer mexikanischen Journalistin und Menschenrechtlerin. Sie heißt Lydia Cacho. Das Buch heißt Sklaverei. Und da zeigt sie anhand einer hochriskanten Recherche, sie ist fast umgebracht worden während dieser Recherche, und sie hat eben gerade in diesen kriminellen Prostitutionsmilieus in verschiedenen Ländern der Welt herausgefunden, wie die Bosse und Zuhälter Deutschland verhöhnen, wenn sie sagen, haha, ist doch alles selbstbestimmt, ist doch eine freie Entscheidung und die Frauen können sich selber entfalten und lachen sich einen Ast, weil dahinter findet nämlich die ganze Ausbeutung statt. Dahinter ist sehr viel eben auch an Zwangsprostitution und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gewalt. Und diese Darstellung eben, ich sage es ja mal nach deutschem Zuschnitt, ne, die sich natürlich an die Freier mit der irrigen Vorstellung richtet, die Prostituierte genieße die sexuelle Benutzung durch ihn. Das ist ja das, was die Prostitutionslobby uns glauben macht, hat sich damals rasch verbreitet und gibt eine perfekte Oberfläche ab für die Verschleierung der wirklichen Situation der Frauen in der Prostitution. Denn diese ist großenteils gekennzeichnet von hohem Druck, von Zwang, Erniedrigung, Schmerzen und Verletzungen, eben durch diese kommerzialisierte Penetration, die einen hohen Konsum von Medikamenten und Drogen erfordert, um diese so angeblich legale Arbeit überhaupt ertragen zu können. Naja, also auf jeden Fall sehen wir das natürlich sehr skeptisch, das ist klar. Und wir schauen genauso wie die ganze Welt nach dem sogenannten schwedischen Modell, das einfach ein absolut gutes Beispiel ist, um überhaupt aus der Prostitution auszusteigen. Kannst du das mal kurz nochmal darstellen, was das schwedische Modell ist?
Also das schwedische Modell ist insofern einfach absolut richtungsweisend, weil es weggeht eigentlich von der Frau in der Prostitution und sich die Männer anschaut und die Männer vorknüpft, die diese Prostitution nutzen. Der Hintergedanke ist, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und dass sie deswegen einfach keinen Platz hat in einer Gesellschaft, in der Gleichberechtigung herrscht und in der die Würde von Männern und Frauen gewahrt ist. Und aus diesem Grund wollte man in Schweden die Nachfrage einfach reduzieren. Es gibt Prostitution ja nur deswegen, weil jemand diese Sachen kaufen möchte, weil jemand das Recht kaufen möchte oder die Möglichkeit kaufen möchte, den Körper der Frau so zu benutzen. Und das ist in Schweden unter Strafe gestellt. Die Frau selber ist also entkriminalisiert. Die kann sich auch anbieten, die kann auch mit Kondomen herumlaufen, aber der Freier selber, wenn er erwischt wird, zahlt. Und das ist sozusagen der grundsätzliche Gedanke als Signal. Es ist Gewalt gegen Frauen und uns interessiert gar nicht die Freiwilligkeit oder Nichtfreiwilligkeit der Frau. Uns interessiert die garantierte Freiwilligkeit des Käufers. Der macht das freiwillig und den kann ich mir dafür krallen. Den kann ich mir dafür nehmen. Das ist also der Hauptansatz. Bordellbetriebe und Zuhälterei ist natürlich auch verboten. Das ergibt sich auch aus der Konsequenz daraus. Mhm. Allerdings ist das schwedische Modell ja nicht nur auf die Freierbestrafung beschränkt und Schluss ist, sondern es wurden von Anfang an Begleitüberlegungen gemacht, eine Aufklärung in den Schulen, eine Sexualaufklärung und überhaupt eine Aufklärung zu Männern, zu Frauen, zu Jungen und Mädchen, in dem hier völlig klar ist, dass Sex dann stattfindet, wenn zwei beteiligte, gleichberechtigte Menschen das wollen. Und dass es absolut daneben ist, eben Zwang oder Druck auszuüben oder sich sowas zu kaufen oder sich einen Menschen oder eben eine Frau dafür zu kaufen. Das ist also auch Bestandteil des Unterrichts an den Schulen und dieser Aufklärung dazu. Gleichzeitig wurde von Anfang an auch klargemacht, dass es natürlich trotzdem Frauen in der Prostitution gibt und geben wird und darauf geachtet, dass sie eine Möglichkeit bekommen, ernsthafte Ausstiegsangebote zu bekommen. Die müssen allerdings niederschwellig sein und das ist auch Bestandteil des schwedischen Modells, dass diese Begleitungs- und Unterstützungsangebote unabhängig sind von einem Ausstiegswunsch. Also eine Frau in der Prostitution, die nicht aussteigen will, kann da trotzdem ihre Gesundheitsuntersuchung bekommen, ihre Beratung bekommen. Schulden sind eine der Hauptursachen für die Prostitution in den Ländern und auch in Deutschland. Auch Entschuldungsprobleme spielen da eine Rolle. Die kann also eine Entschuldungsberatung bekommen, auch wenn sie nicht aussteigen will. Sie kann auch sich um eine Therapie bemühen, auch wenn sie nicht aussteigen will. Es ist also nicht so, als würden die Hilfen für sie jetzt abhängig gemacht von einem Ausstiegswunsch, sondern die Beratung ist da und die Hilfen sind da. Auch das gehört zu dem Modell. Es ist also eine Beratung, es ist eine Ausstiegsmöglichkeit, es ist eine allgemeine Aufklärung an die Gesellschaft, warum wir das so machen dort oder warum es so gemacht wird. Und es ist eben der Blick auf den Freier, auf den Käufer und nicht jetzt, der halt wirklich die freie Entscheidung hat und dem jetzt klar gemacht wird, wie er seine Freiheit nutzt, nämlich indem er nicht die Freiheit anderer einschränkt.
Ja, also das ist wirklich total beispielhaft, auch für die ganze Welt. Und die Auswirkungen sind ja jetzt auch erhoben worden in einer Studie in Schweden. Und das hat auch wiederum die ganze Welt interessiert. Was hat es denn wirklich gebracht? Und sie stellen fest, dass die Prostitution sich halbiert hat in Schweden. Sie war nie so groß wie in anderen Ländern, schon gar nicht wie in Deutschland. Aber sie ist einfach, das Entscheidende ist, dass die Menschenhändler und alle die Zuhälter und die daran verdienen, an der sexuellen Ausbeutung der Frauen, merken, da ist ein anderes Klima jetzt und sie haben nicht mehr so diese Möglichkeiten. Sie werden mehr kontrolliert, sie müssen mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und so weiter. Also es ist ihnen enorm erschwert worden. Und das bedeutet, dass sie dabei sind, sich zurückzuziehen aus Schweden und von daher einfach das ganze Thema runtergefahren ist. Auch wenn jetzt nicht so viele Freier bestraft werden, weil die natürlich wahnsinnig aufpassen, ja, dass sie nicht erwischt werden. Also alle müssen jetzt aufpassen, ne, dass sie nicht erwischt werden. Und das macht schon mal ein Klima, das ist nicht so wie in Deutschland, haha, selbstverständlich, ja, und ist ja alles legal und prima, sondern die ganze Bevölkerung denkt inzwischen auch anders dazu. Und das ist wahnsinnig interessant, weil am Anfang hat die Bevölkerung auch noch ein sehr skeptisches Verhältnis gehabt. Es waren ungefähr nur so 35% der Bevölkerung, die dafür waren. Ne? Und inzwischen, also nach vielen Jahren, in denen das Gesetz praktiziert wurde, ungefähr nach 10 Jahren war die Evaluation, haben sie über 80% Zustimmung. Das heißt, die Leute finden das gut. Sie sind überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Und sie sehen eben auch, wie es sich auswirkt auf die Männer. Ne? Die Frauen kriegen mit, was die Männer tun. Sie freuen sich, dass also ihre Jungs in den Schulen einfach auch ein anderes Männlichkeitsbild vermittelt bekommen. Und das ist einfach ein tolles Beispiel. Es wird dann in den Diskussionen, die wir mitkriegen, da in den Talkshows, dann gerade von der Prostitutionslobby gesagt, das stimmt doch alles gar nicht, die Zahlen stimmen ja nicht und das würde alles in den Untergrund gegangen sein. Und dann wissen die einfach nicht Bescheid, wie es in Schweden funktioniert. Das geht gar nicht, dass die sich so verstecken können, weil die Polizei ja sehr, sehr wach ist. Und die Polizei ist kooperativ. Ja? Sie ist nicht wie hier eben nur strafend, sondern sie arbeiten zusammen. Die Prostituierten können sich jederzeit, wenn irgendwas ist, an die Polizei wenden. Und sie kriegen Unterstützung. Und das ist das Entscheidende. Und ein Freier wiederum, wenn der erwischt wird, das ist ganz schlecht. Dann kriegt er nämlich einen Brief nach Hause. Und das kriegt seine Frau auch mit. Ja, dann weiß sie auch, was er macht. Also es ist einfach eine sehr, sehr interessante Praxis, die da entstanden ist. Also wir finden das wirklich das Beste, was es zurzeit gibt. Und wie gesagt, das finden ganz viele andere Länder auch. Und inzwischen sind ja schon mehrere Länder dem Beispiel gefolgt von Schweden. Zum Beispiel Norwegen, Finnland und Island haben diese sogenannte Freierbestrafung auch eingeführt. Und wir hoffen ja, dass Frankreich jetzt auch im März.
Ne? Frankreich ist ja schon, aber Island.
Na, aber Frankreich ist noch nicht ganz durch.
Hm. Ne? Ja, stimmt es.
Aber Island, andere Länder sind auch schon auf dem Weg und diskutieren das. Wir möchten das natürlich auch gerne für Deutschland, aber wir sind uns natürlich klar darüber, dass es hier besonders schwierig ist, weil die Prostitutionskultur sich hier so fest verankert hat und auch in der Bevölkerung das so selbstverständlich geworden ist und dann diese Propaganda der Sexarbeit ja so verbreitet worden auch ist, dass tatsächlich es schwer sein wird, den Leuten klarzumachen, dass es sich hier um Gewalt gegen Frauen handelt und wir von daher auch eine andere Politik wollen. Also wir setzen da dann darauf, dass wir mit anderen europäischen Ländern auch zusammenarbeiten müssen. Und da haben wir uns jetzt vernetzt mit der European Women's Lobby, der europäischen Frauenlobby in Brüssel. Die arbeiten mit allen europäischen Ländern zusammen und haben ausgerufen den sogenannten Brüsseler Appell, den Brussels Call, für ein Europa frei von Prostitution. Und da sehen wir einfach eine Chance, uns mit all denen zusammenzutun, um dann auch sozusagen einen Druck auf Deutschland ausüben zu können, weil wir nicht glauben, dass wir hier in diesem Land auch längerfristig etwas erreichen können. Vor allen Dingen bei uns ist ja auch ganz furchtbar, wir haben auch den Staat gegen uns. Warum? Weil der Staat unglaublich mitverdient und diese Parole, die wir ja auch bei vielen Demos früher gerufen haben, der größte Zuhälter ist der Staat, sich hier in Reinform erfüllt. Und deswegen ist auch der Staat wird es auch gerne aufrechterhalten wollen. Das heißt, es braucht einen Druck von außen. Also von daher sind wir da wirklich sehr daran interessiert, dieses ganze Bild der glücklichen Hure abzubauen, aber eben Gegenmaßnahmen aufzubauen und uns zu vernetzen mit anderen. Und da werden es jetzt immer mehr. Wir finden immer mehr in Deutschland auch, die Prostitution auch nicht mehr wollen für unser Land, die diese ganzen negativen Folgeerscheinungen mitbekommen. In vielen Regionen ist jetzt sogar in sozusagen riesige Bordelle zu bauen. Und die Bevölkerung fängt jetzt an, wirklich sich dagegen zu wehren und will aber nicht nur, dass es diese Riesenbordelle nicht gibt, sondern sie wollen die Prostitution auch nicht mehr. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt drin in diesem Netzwerk und wir versprechen uns auch nichts von dieser Regulierung, die jetzt im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist oder zumindest angedeutet ist, weil die eben eine grundsätzliche Lösung gar nicht will. Aus unserer Sicht können das natürlich Schritte sein und wir kommen wahrscheinlich auch im Moment nicht weiter und müssen damit dann uns auch abfinden, dass Regulierungen eingeführt werden, die die Situation vielleicht ein bisschen transparenter machen. Auf jeden Fall eben gewerbliche Konzessionen und Mindestanforderungen zu stellen, ja, für die Bordelle oder auch Flatrate-Angebote zu verbieten. Das wäre schon auch mal ein Schritt, Gesundheitskontrollen und so weiter wieder einzuführen oder Kondompflicht bitte wieder einzuführen. Aber wie gesagt, für uns ist das eigentlich nur ein Schritt in die Richtung dessen, dass wir Prostitution auch in Deutschland als Gewalt gegen Frauen einordnen und von daher eine ganz andere Politik in Zukunft machen. Aber das wird noch eine Weile dauern und von daher beschäftigen wir uns im Moment damit, jetzt nicht uns mit Zwangsprostitution zu beschäftigen, wie das Herr Solvodi und andere machen, und das machen sie sehr gut, sondern wir haben uns damit beschäftigt, was die Prostitution wirklich ganz genau für die einzelne Prostituierte bedeutet, was sie da erlebt. Und da hat ja Inge, da hast du dich ja auch mit beschäftigt und hast da die Ergebnisse zusammengetragen.
Also das Erstaunliche für Deutschland ist, dass genau diese Frage, wie geht es den Frauen in der Prostitution und wie kommen sie überhaupt in die Prostitution, im Moment nicht wirklich Gegenstand irgendeiner öffentlichen Debatte oder einer öffentlichen Darstellung ist. Das heißt, die ganzen Evaluierungen der Bundesregierung befassen sich damit gar nicht. Wir wissen also nur aus Zahlen aus den 90er Jahren, aus anderen Ländern, dass es eine sehr, sehr hohe Anzahl an Vorgeschichten an Gewalt gibt. Die Zahlen schwanken zwischen 57 und 83%. Sind als Kinder misshandelt und missbraucht worden. Fast immer sexueller Missbrauch, manchmal auch andere Formen von Missbrauch, aber es sind auf jeden Fall Menschen, deren Grenzen als Kinder nicht eingehalten wurden, die da also irgendeiner Form von massiver Gewalt durch Bezugspersonen ausgesetzt waren. Das wird berichtet von sehr, sehr vielen Aussteigerinnen. In den verschiedenen Befragungen von Frauen, die ausgestiegen sind, kommen eben diese Zahlen zustande, eben zwischen 57% und 83%. An Gesprächen, an anderen Zeiten, die weniger formell sind, stellt sich dann heraus, dass es praktisch alle betrifft. Was auch interessant ist, ist eben die Frage, wie schaut es in der Prostitution aus? Wie sieht da die Gefahr der Traumatisierung aus? Und hier hat es mich eben sehr erstaunt, dass keiner der Berichte der Bundesregierung auf diese Frage eingeht, dass da teilweise nicht einmal so allgemein beliebte Fragen wie die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten ein Thema zu sein scheint. Das normalerweise ja an sich, weil es ja den Rest der Gesellschaft schützen soll, normalerweise mit einer gewissen politischen Unterstützung rechnen kann. Nicht einmal das ist passiert. Auch internationale Organisationen, die für die Legalisierung sind, wie TAMPEP, und die an sich ordentliches Zahlenmaterial sammeln, können dazu keine Zahlen vorlegen. Der Länderbericht Deutschland von 2007 zum Beispiel von TAMPEP enthält dazu keine Zahlen. Angeblich soll vom Robert-Koch-Studio demnächst mal, nicht Studio, vom Robert-Koch-Institut demnächst dazu etwas herauskommen. Die Zahlen, die wir haben, sind zum Teil von Melissa Farley gesammelt worden in einer Befragung von Prostituierten oder von Frauen in der Prostitution über 9 verschiedene Länder, völlig verschiedene Kulturen und über Straßenprostitution und Bordellprostitution. Sie haben die Befragungen durchgeführt in Deutschland, in der Türkei, in Kanada, in den USA, Mexiko, Südafrika, Kolumbien, Thailand, Sambia. Also sehr, sehr verschiedene Kulturen, sehr, sehr verschiedene Kontinente. Und wie gesagt, Frauen in der Straßenprostitution und in der Bordellprostitution. Das Erstaunliche war, dass die Zahlen sehr, sehr ähnlich sind. 2/3 von diesen Frauen haben Symptome von der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung gezeigt, die vergleichbar waren mit den Symptomen von therapiesuchenden Kriegsveteranen oder auch vergleichbar waren mit den Symptomen und Problemen, die Frauen haben, die vor häuslicher Gewalt in Frauenhäuser geflohen sind. Auch Überlebende von Vergewaltigung haben solche Symptome und auch Flüchtlinge, die staatlich sanktionierter Folter ausgesetzt waren, zeigen die gleichen Symptome, die also auf der Skala die gleichen Werte erreichen. Und das betraf 2/3 aller Frauen, egal wo sie sich aufgehalten haben, egal ob das Straße oder Bordell war und egal ob das Deutschland, Türkei, Südafrika oder Kolumbien war. Gleichzeitig war auch deutlich, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz von diesen Frauen einfach obdachlos war, also außerhalb des Bordells gar keine Wohnung hatten. Das ging bis zu 75%. 89% sagten, sie würden gerne die Prostitution verlassen. Daran kann man also sehen, dass es eben keine freiwillige Prostitution ist. Sie haben nur keine Möglichkeit gesehen, der Prostitution zu entkommen. Und diese Zahlen wiederholen sich immer wieder in dem Bereich, also in San Francisco. Und auch hier ist es egal, ob ich jugendliche Frauen oder Mädchen in der Prostitution befrage oder Erwachsene. Über 80% in der Prostitution körperlich angegriffen. Über 80% zu Sexualakt gezwungen, den sie gar nicht machen wollten. Bis zu der Hälfte haben dadurch ernste Verletzungen. Sie haben Hämatome, sie haben Schnitte. Sie haben die Gewalt sehr traumatisierend erlebt. Sie mussten trotzdem direkt danach weiter in die Prostitution. Bei über 70% hinterließen diese Gewalterlebnisse auch körperlich sichtbare Narben. 53% hatten eine tiefe Abneigung gegen Sex. 56% blieben sehr lange sehr schockiert. Und auch diese Frauen haben immer wieder gesagt, dass die sexuelle Ausbeutung, der sie als Kind ausgesetzt waren, einen signifikanten Einfluss darauf hatten, dass sie später in die Prostitution gegangen sind. Eine neuere Studie gibt es in Großbritannien, das sich ja auch mit der Frage befasst, wie das Thema, wie die Prostitution rechtlich behandelt werden soll. Interessanterweise eine Studie des britischen Justizministeriums, die auch Straßenprostitution und Bordellprostitution verglichen haben. Die kommen zum Ergebnis, dass die Bordellprostitution etwas sicherer ist. Allerdings ist die Straßenprostitution dominiert von sehr jungen Frauen und eben häufig auch von Beschaffungsprostitution bei Drogensucht. Also von Frauen, die sich noch weniger wehren können als andere. Auch hier sind die Zahlen wieder so, dass weit über 80% körperliche Gewalt durch die Freier, die Sexkäufer erlebt haben. Dass das auch innerhalb der 6 Monaten waren. Dass das körperliche Gewalt ist im Sinne von getreten werden, geschlagen werden, mit Faustschlägen behandelt werden. Eine ganze Reihe von ihnen sind auch ausgeraubt worden. Es ist auch sehr häufig versucht worden. Sie wurden mit Messern oder mit anderen Waffen bedroht, festgehalten, vergewaltigt oder die Vergewaltigung wurde versucht. Strangulationen wurden versucht bei immerhin zum Beispiel 23 von 115 befragten Frauen. In der Bordellprostitution sogar bei 6 von 7 Frauen. Das heißt, die Gewaltprävalenz ist sehr, sehr hoch und entsprechend damit natürlich auch die Traumatisierung der Frauen. Insgesamt, ja, in Deutschland, sonst liegen eben keine neuen Zahlen vor. Und wie gesagt, es scheint auch nicht Gegenstand des Interesses zu sein. Es gibt eine lokale Untersuchung in Lübeck, eine Dissertation, eine Medizinerin, die einfach sich mit dem Thema Geschlechtskrankheiten wieder befasst hat und da eben eine Population der dortigen Frauen in der Prostitution und andere Frauen verglichen hat. Interessanterweise, also tatsächlich glücklicherweise, hatte keine der untersuchten Frauen AIDS. Aber bei Krankheiten wie Syphilis, das ist die Rate bei den Prostituierten relativ hoch, sehr ungefähr 9%, bei den anderen Frauen 0. Und gerade Hepatitis B und Hepatitis C sind auch relativ weit verbreitet, also immerhin bei 18%. Und das sind ja gefährliche Krankheiten. Was mich eben so fürchterlich aufregt, ist, dass es offensichtlich bisher nicht Gegenstand für die Regierung war, sich dafür mit zu befassen. Also wie gesagt, jetzt erst langsam kommen diese Themen raus und dann eben auch nur die Geschlechtskrankheiten. Andere Aspekte wie das emotionale Wohlbefinden der Frauen oder auch andere Formen körperlicher Gewalt sind nicht Gegenstand der Evaluierung. Sie waren es nur mal in einer allgemeinen Untersuchung von 2004 von Professor Schröttle über die Lebenssituation von Frauen in Deutschland. Die hat sich das auch angeschaut, Teilpopulation Prostituierte, wie viele haben da Gewalt erlebt? Und die Zahlen sind auch so, wie ich sie schon genannt hatte. Es gibt auch noch eine Studie aus Colorado, USA. Die haben über einen Zeitraum von 32 Jahren Daten ausgewertet über Frauen in der Prostitution, also und das Ganze von fast 2000 Frauen. Die absoluten Zahlen waren ziemlich schrecklich. Die mittlere Lebenserwartung dieser Frauen war 34 Jahre. Haupttodesursache Mord, gefolgt von Drogen. Weiterhin waren es dann Unfälle, alkoholbedingte Ursachen. 8% sind an AIDS gestorben, wobei das natürlich noch ältere Zahlen sind, als das noch schlechter behandelt werden konnte als heute. Die hatten auch gleichzeitig intravenösen Drogenkonsum. Da kann man natürlich sagen, ach ja, mit Prostitution hat das ja nichts zu tun. Vielleicht hat es doch was damit zu tun. Von den Morden passierten die meisten innerhalb der ersten 3 Jahre. Und zwar immer, wenn diese Frauen Kunden ausgesucht haben oder Kunden besucht haben. Die Gefahr für diese Frauen ermordet zu werden war 18 Mal höher als für Frauen des gleichen Alters und der gleichen Hautfarbe. Es ist also sehr, sehr gewaltbesetzt. Es gibt im Moment nicht Gründe anzunehmen, dass sich das geändert hat. Und die restlichen Zahlen über Drogenkonsum oder eben vor allem über Traumatisierungen und Krankheiten zeigen eben, dass hier, ja, dass es nicht möglich ist, Prostitution wirklich sicher zu machen. Und ganz bestimmt nicht mit den momentanen Ansätzen, die verfolgt werden. Und ganz bestimmt auch dann nicht, wenn ich das vorsichtshalber gar nicht untersuche. Die verpflichtenden Reihenuntersuchungen wurden ja abgeschafft. Also teste ich auf AIDS gar nicht und andere Fragen können auch gar nicht gestellt werden. Die Frauen sehen ja gar keine Ärzte und damit komme ich natürlich zu schönen Zahlen beziehungsweise zu gar keinen.
Freiheit ohne Gleichheit ist Ausbeutung. Gleichheit ohne Freiheit ist Unterdrückung. Rosa Luxemburg.
Lora München, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Und wir haben ja jetzt in Deutschland, wo eine große Bewegung eigentlich entstanden ist, sehr viele Diskussionen, Arbeitsgruppen etc. Und jetzt liegen bis jetzt 3 Petitionen bzw. Appelle gegen Prostitution vor. Der Emma-Appell, ja, gegen Prostitution, die Petition von Solvodi. Die heißt, macht den Schlussstrich, keine Frauensklaverei in Deutschland. Und sie fordern von der Bundesregierung, der Kauf sexueller Dienstleistungen in Deutschland muss verboten werden. Und das dritte ist nochmal ein Karlsruher Appell, wo es auch die Abschaffung der Prostitution letzten Endes gefordert wird. Und jetzt haben wir die Gelegenheit mit Irmtrud von Solvodi, die Petition von Solvodi auch nochmal genauer dargestellt zu bekommen. Und ich finde interessant, weil Solvodi hatte sich ja bis vor kurzem dann vor allem gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution engagiert und da sehr, sehr viel Arbeit gemacht und dadurch auch einen riesen Fundus an Erfahrung. Und jetzt gab es plötzlich diese Petition, macht den Schlussstrich ganz klar gegen den Kauf von sexuellen Dienstleistungen. Und deswegen meine Frage an dich, Irmtrud, wie kam es zu dieser doch radikaleren Entwicklung und wie kam es zu dieser Aktion und welche Forderungen habt ihr mit eurer Petition?
Ja, ich glaube, diese Entwicklung, die geht schon einige Zeit. Wir haben schon lange bemerkt, dass die Prostitution die Zwangsprostitution fördert und das eine ohne das andere überhaupt nicht gedacht werden kann. Je mehr man die Prostitution also als eine normale Sache beschreibt, die man unbedingt in unserem Land fördern muss und erlauben muss. Und desto mehr ist auch die Zwangsprostitution gestiegen. Aus dem einfachen Grund, weil die Nachfrage dann viel größer wurde. Und dadurch, dass die Grenzen nachher nach Osten geöffnet waren, war es auch noch viel leichter für die Frauen, dass sie hierher kommen. Und die Schlepper, für die war es auch leichter. Sie brauchten dann nicht mehr so viel Geld, da zu investieren obwohl die Frauen es ja oft selber dann immer noch bezahlen müssen, dass sie hierher kommen. Man sieht dann natürlich auch, wenn im ganzen Land diese Idee läuft, Prostitution, das ist normal, es wird so banal, es wird gesellschaftsfähig, dann denkt man ganz anders darüber und man wundert sich, warum das überhaupt noch zu einem Problem wird. Selbst dann bei Frauen, die also in der Zwangsprostitution sind und sogar bei Kindern. Und da ist vor kurzem natürlich auch der Schwester Lea mal der Kragen geplatzt, wie sie sagte. Wenn man dann also Kinder, die in der Zwangsprostitution waren und dann die Täter, dass die dann also kaum eine Strafe bekommen und ganz gering nur verurteilt werden, dann platzt einem wirklich der Kragen. Das geht einfach zu weit. Und wir stellen auch fest, dass es immer wieder, die Nachfrage geht immer mehr nach jüngeren Frauen und natürlich auch Minderjährige. Denn je mehr man hat, desto mehr will man. Man begnügt sich nicht mehr mit irgendeiner Prostituierten. Es muss dann noch die Jüngeren sein, die Kinder. Und worüber man ja noch kaum spricht, das ist, was von den Frauen überhaupt verlangt wird. Also die Dienstleistungen, wie man so schön sagt, die Frauen geben müssen, die werden ja noch überhaupt nicht genannt. Aber wenn man einmal die Liste von diesen sieht, also ich kann sie nicht lesen, ohne dass es mir dabei schlecht wird. Ich weiß nicht, wie Frauen das aushalten. Und deswegen erfahre ich ja auch immer in meiner Arbeit, wenn mir heute Nachmittag eine Frau gesagt hat, ich möchte ja so gerne vergessen, was mir alles passiert ist, aber ich kann es nicht. Es ist einfach zu schwer, das zu vergessen. Es kommt immer wieder, ich denke immer wieder daran. Man versteht dann diese Frau und sie braucht unheimlich Zeit, viel Geduld und sie braucht eine psychologische Betreuung. All das ist in unserem Land schwierig, man nimmt es nicht sehr ernst und die Frauen bleiben Opfer. Selbst wenn sie ausgestiegen sind, selbst wenn sie das nicht mehr weitermachen, sie tragen eine Last mit sich herum, die unheimlich groß ist. Das entsteht in keinem Verhältnis, wenn man dann in den Talkshows so ein, zwei Prostituierten dann sieht, die dann sagen, ich mache das ja gerne. Also ich habe noch keine Frau getroffen, die das gerne macht. Diejenigen, die es gerne machen, kommen vielleicht nicht zu Solvodi, kann man sich auch denken. Aber alle anderen, sie leiden einfach. Und das ist von der Seite der Frauen. Aber man muss natürlich auch sehen, was die Prostitution bewirkt in unserem Land, in unserer Einstellung. Welches Männerbild, welches Frauenbild, welches Menschenbild hat das Gesetz mit sich gebracht, wenn die Prostitution so banalisiert wird? Also wir sind doch wirklich nicht nur auf Sexualität ausgerichtet. Sexualität ist etwas Schönes, etwas Wunderbares, aber wenn es so gelebt wird und wenn es so benutzt wird, dann muss man sich doch wirklich fragen. Es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, vor kurzem hatte ich noch jemand, wenn die Frauen das doch freiwillig machen, ist doch in Ordnung Prostitution. Ich fragte sie dann, und wenn ihre Tochter das freiwillig machen würde, würden sie es dann auch noch normal finden? Darauf hat sie dann nur noch geschwiegen. Ich weiß nicht, wir denken da ganz anders. Wir sehen das gar nicht richtig, was das wirklich bedeutet. Wir haben solche allgemeinen Ideen, aber was es wirklich für eine Frau bedeutet, ein 16-jähriges Mädchen oder auch eine Studentin, die also mit verschiedenen Männern schläft, nur weil sie sagt, sie muss ihr Studium da bezahlen. Ich glaube nicht, dass es ihr nicht schaden wird, dass sie es einfach so vergessen kann eines Tages, weil Sexualität eben auf Beziehung ausgerichtet ist. Und wenn man das nicht mehr in den Vordergrund stellt, dann bleibt irgendwo etwas hängen, was einen belastet.
Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht. Ingeborg Bachmann.
Lora ist Freiheit on Air. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und am Wochenende hast du frei.
Nochmal den Hinweis darauf, dass wir vom Frauenprojekt KOFRA heute wieder unsere Sendung machen. Und diesmal haben wir das Thema Prostitution. Ich habe jetzt hier nochmal ein Zitat gefunden von der Frau, der Rosanne Huchère, die in Brüssel eben diesen Appell auch mit vorgetragen hat gegen Prostitution. Und sie beschreibt da nämlich nochmal den Prozess, wie sie sich klargemacht hat, warum es ihr so leicht fiel, in die Prostitution zu gehen. Und sie schreibt da, irgendwann habe ich mir gesagt, die Leichtigkeit, mit der ich mich prostituiere, das ist ja das, wo die dann sagen, ich habe da kein Problem mit, ja, es ist freiwillig und so. Und dann schreibt sie weiter, mit der ich mich prostituiere und diesen Job mache, ist nicht normal. Dann habe ich angefangen, mich mit meiner Kindheit zu beschäftigen. Diese Beschäftigung mit mir und meiner Geschichte hat 10 Jahre gedauert. Ich habe mich mit Familienmitgliedern getroffen und sie befragt. Es stellte sich heraus, dass dieser Onkel alle Mädchen um sich herum missbraucht hat. Und ich habe begriffen, das war der Moment, in dem ich vom kleinen Mädchen zum Objekt wurde. Ich habe mir dann später Männer gesucht, die mich auch als Objekt behandelt haben. Das finde ich sehr wichtig, nochmal diesen Zusammenhang zu sehen, weil wenn dann nachgeforscht wird, hat es fast immer solch eine Geschichte, eine Traumatisierung, die das dann den Frauen ermöglicht hat, also weil sie ja nie lernen durften, Grenzen zu setzen oder nach ihren eigenen Gefühlen zu fragen. Und von daher ist es ihnen dann tatsächlich möglich, diese entwürdigende Tätigkeit nicht als Entwürdigung zu empfinden. Ja, das fand ich sehr interessant. Wir waren ja auch, wir zwei, Inge und ich, wir waren in Brüssel zu einer Konferenz von dieser European Women's Lobby und da hielt auch eine Psychiaterin einen Vortrag, eine französische, und sie hat nochmal auch anhand von Bildern uns allen deutlich gemacht, was sich verändert, wenn ein Kind oder wenn in früher Zeit des Lebens Traumata passieren und gerade was sexuellen Missbrauch anbetrifft, wie dann tatsächlich die Verbindung vom Gehirn zu den Gefühlen unterbrochen wird, wie sich das verändert. Und so dass sie dann tatsächlich dann auch Schmerzen ertragen können und es einfach verdrängen, was sie erleben. Genauso wie ja alle Berichte über sexuellen Missbrauch immer wieder zeigen, dass dann in der Situation des Missbrauchs die Opfer aussteigen aus ihrer Wahrnehmung, ja, und es einfach geschehen lassen, weil sie keine Möglichkeit, sich zu wehren und aus der Situation herauszukommen. Und das verfestigt sich dann als Muster, so hat sie das deutlich gemacht, bringt sie sozusagen dazu, auch dieses Muster immer wieder neu zu wiederholen. Das ist für uns ein sehr wichtiger Hinweis darauf, wie es den Frauen wirklich geht, wie es ihnen möglich ist, in die Prostitution hineinzugehen, was also sonst wahrscheinlich keine Frau machen würde, die darüber nachdenkt, sie würde ihren Körper nicht verkaufen, nicht auf diese Weise. Ja. Und wir haben jetzt eben in COFRA beschlossen, dass wir uns ganz vielen Fachfrauen und Initiativen vernetzen, sowohl aus Deutschland als auch aus anderen europäischen Ländern, die zum Teil da in dem Kampf ja viel weiter sind als wir. Nicht nur die natürlich schon das schwedische Modell haben, sondern auch darum kämpfen, dass sie das auch in ihrem Land einführen wollen. Auf jeden Fall auch so weit sind, dass sie speziell die Bestrafung der Freier fördern, weil dieses schwedische Modell hat einfach sehr viel Überzeugungskraft, genauso wie es uns ja damit auch geht. Wir möchten eigentlich gerne diese Idee und die Bestrafung der Freier, diese Forderung auch in Deutschland einbringen. Und dazu brauchen wir aber eine breite Vernetzung mit allen, die auch diese Richtung vertreten, um dann einfach mehr Gewicht zu haben. In diesem Zusammenhang hatten wir Anfang Dezember 2013 zu einem Arbeitstreffen eingeladen, wo wir ganz verschiedene Frauen aus verschiedenen Regionen dabei hatten. Und das war für uns wirklich ein sehr, sehr bemerkenswertes Ereignis, weil das hat uns aus den vielen Berichten nochmal bestätigt, wie notwendig dieses Engagement in der Richtung der Beendigung der Prostitution ist. Claudia, kannst du vielleicht noch von diesem Arbeitstreffen berichten? Mhm.
Ja, es war zum Beispiel Pierrette von der European Women Lobby da und hat vorgestellt, nochmal genau den Brussels Call, dann Andrea von Equality Now und natürlich ganz wichtig Sandrine Goldschmidt aus Frankreich, die die treibende Kraft bei dieser Gruppe Abolition 2012 war, deren Vorarbeit ja das französische Gesetz erst ermöglicht hat und deren Sieg wir dann mit Schärpe und Sekt gefeiert haben. Sehr aufschlussreich war auch eine Ex-Prostituierte Marie, die es freiwillig gemacht hat nach eigenen Angaben, 2 Jahre lang als Prostituierte tätig war, aus Geldnot allerdings da reingekommen ist und die trotzdem schwer traumatisiert wieder rausgegangen ist, von selber aufgehört hat. Und auch sie hat von sexuellem Missbrauch in der Kindheit erzählt. Sabine Constable war noch dabei, eine Sozialarbeiterin aus Stuttgart,
die seit über 20 Jahren mit Prostituierten arbeitet, bei La Strada, und sich als einzige Sozialarbeiterin in den Talkshows gegen die allgegenwärtigen Bordellbetreiber und glücklichen Prostituierten stellt. Es waren drei Frauen aus Österreich da. Da wird ja noch viel, viel weniger diskutiert wie bei uns. Aber sie wollen die Diskussion starten mit dem sogenannten Wiener Appell, der auch online steht. Auch aus Holland war eine Frau da, Karin. Da sind es auch erst sehr wenige, die sich dagegen stellen. Aber die holländische Regierung ist auch schon überzeugt, dass die totale Freigabe der Prostitution der falsche Weg war. Eine deutsche Frau war noch dabei aus Marburg von der Bürgerinitiative gegen ein Großbordell. Und die hat zum Beispiel auch eine Liste der Dienstleistungen an den Bundesrat geschickt, wo aufgelistet ist, nur die Kürzel, die sich hinter den Anzeigen verbergen. Und vielleicht hat auch das dazu geführt, dass sie diese kleine Änderung dann doch nicht gemacht haben, sondern da eine größere Änderung planen im Prostitutionsgesetz. Ja, und ganz wichtig ist halt immer zu schauen, wie viel Prozent sind denn die sogenannten freiwilligen, selbstbestimmten Prostituierten von allen Prostituierten in Deutschland. Und da sind die Zahlen ja auch sehr unterschiedlich. Also viele sprechen ja von 3-5% sind die freiwilligen Glücklichen, und Sabine Constable hat die meisten anderen, eben 90% rumänische, bulgarische Armutsprostituierte, die zwar insofern freiwillig gehen, dass sie vielleicht nicht ans Bett gefesselt sind, aber sie müssen ihre Familien ernähren und sie sehen das als einzige Jobmöglichkeit und werden von der Familie dahin geschickt. Also es war sehr aufschlussreich, das Treffen, und hat uns sehr motiviert, da weiterzumachen.
Immer diese Diskussion oder diese Argumentation mit der sexuellen Selbstbestimmung, diese freie Entscheidung. Und gerade wie an dem Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, ist ja deutlich, dass diese freie Entscheidung, ja, und die Selbstbestimmung auch sehr zu hinterfragen ist. Und dass wir, wenn wir genauer hinschauen und nachfragen, erfahren, dass sie einfach gar keine Grenzen haben, gelernt haben. Beziehungsweise, dass bei fast allen dann eine finanzielle Notsituation da war. Und dann diese Leichtigkeit, mit der die Gesellschaft den Zugang zur Prostitution ermöglicht, ja sogar propagiert, ja teilweise, ist dann nur noch ein kleiner Schritt. So wie eines auch erzählt hatte, die wohnt da in Berlin, da in der Potsdamer Straße, da sind die ganzen Prostituierten auf der Straße, und sie hatte dann auch Geldnöte und dann hat sie sich einfach dazugestellt. Weil das ist ja kein Problem, das machen ja die anderen auch, mache ich es auch. Also das heißt, da sind auch gar keine Grenzen von außen gesetzt, ja, sondern ein breites gesellschaftliches Klima, was dahin führt. Und dann ist das eben alles auch zu hinterfragen. Und von daher beschäftigen wir uns natürlich mit diesen Argumenten nochmal genauer. Wir versuchen das auch zu entkräften, was die Prostitutionslobby, also die Bordellbetreiberinnen, ständig in den Talkshows einbringen, dass sie immer sagen, es ist ja, wie gesagt, ihre Sexualität und sie mögen das halt, heißt es sogar. Es ist für sie eine sexuelle Wahl sozusagen, was wir natürlich auch, obwohl wir noch nicht durch das ganze Material durch sind, wissen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Wenn man nachfragt, wissen wir natürlich, ist das nicht ihre Sexualität, sondern sie spielen es dem Freier vor. Der soll ja denken, sie erlebt Lust. Und da muss sie irgendwelche Töne von sich geben, aber das hat mit ihr gar nichts zu tun. Aber das ist das Problem, dass die Prostitutionslobby immer mit diesen falschen Bildern kommen. Und deswegen, Inge, verfolgst du jetzt auch die immer zunehmende Organisierung der Bordellbetreiberinnen. Es ist gerade wieder eine neue Organisationsform entstanden. Und ihre Aktion, und bist dann, glaube ich, auch ziemlich sauer immer wieder, das kriege ich jedenfalls mit. Was machst du da für Erfahrungen mit auf diesen Seiten, auf die man da automatisch kommt?
Naja, es ist eben zu beobachten, dass diese Prostitutionslobby immer nervöser wird, denn ja, seit 10 Jahren weht ihnen ja tatsächlich der Wind ins Gesicht. Es wird tatsächlich hinterfragt. Es finden sich immer mehr Leute, die Prostitution dann doch kritisch sehen. Noch unabhängig von der Frage, wie sie dann rechtlich damit umgehen sollen, aber die diesen Gedanken der sexuellen Befreiung der Frau und der Prostitution als Weg zur sexuellen Befreiung der Frau dann doch einfach nicht glauben. Was im auffällt ist, naja, dieser Appell pro Prostitution und eben erstaunliche Sachen. Ich denke, diese Lobby wird sich in den nächsten Monaten noch etwas ausdifferenzieren, denn sie hat, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, sich auf die momentane Diskussion einzulassen. Es gab ja diese Skandalisierung von Flatrate-Bordellen, und es ist in der Tat vielleicht schwer zu erklären, warum ausgerechnet Flatrate-Bordelle 49 Euro und so viele Frauen und Getränke, wie der Mann so will. Für die Nacht wird das dann immerhin angehoben auf 70 Euro. Warum das jetzt so besonders selbstbestimmend sein soll für die Frauen, Wenn man dazu dann noch liest, wie die Freier sich dann über die Frau äußern, dann fällt eben auf, dass hier von der Selbstbestimmung keine Rede sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeine Frau oder auch, es gibt auch ein paar Männer in der Prostitution, es gibt auch ein paar Transfrauen, Transmänner, dass die diesen Gedanken der Selbstbestimmung aufrechterhalten können, wenn sie immer wieder Freiern ausgesetzt sind, die sich ja nicht nur eine sexuelle Dienstleistung kaufen, wie das so schön genannt wird, sondern ihre Forderungen stellen, die auch durchsetzen können, dass es kein Kondom gibt. Das Ganze flankiert von einer Lobby, die wirklich steif und fest behauptet, eine Kondompflicht würde die Freiheit der Sexarbeiterin einschränken. Also das ist das Argumentationsniveau dort. Wie sollen Menschen in der Prostitution, egal wie frei sie da reingegangen sind, dann noch die Funktion einer Selbstbestimmung aufhalten? Und es gibt ja auch im Netz in mehreren Ländern schon Webseiten, die einfach die Eintragungen auf Freierforen sammeln. Freierforen sind frei zugänglich. Es ist ganz einfach. Man setzt sich hin, googelt eine Stadt plus Bordell, kommt auf die verschiedenen Bordellnamen und dann wie bei Hotels, wie bei Ärzten, kann dann Bewertungen gelesen werden, was von dem Bordell zu halten ist und von den Frauen da drin. Es gibt The Invisible Man, Panthernet. Es gibt von Frankreich ein vergleichbares Projekt, Les Clients Prostitueurs. Und es gibt eben auch inzwischen für Deutschland eine entsprechende Webseite, Freiersblick, in der auch dann diese Aussagen wieder gesammelt werden. Interessant ist, dass seitens der Prostitutionslobby immer wieder betont wird, dass man ja Initiativen hätte über den verantwortungsbewussten Freier. Es wird auch immer wieder gesagt, ja, wenn du das Gefühl hast, dass diese Frau hier da nicht freiwillig ist, dann melde dich bitte und dann sei verantwortungsbewusst. Und daneben liest man dann halt die Einträge. Zum Beispiel, sie hat total abgenommen im Vergleich zum letzten Mal und hatte lauter blaue Flecken. Sie hatte auch offensichtlich keine Lust. Sie wollte, dass ich möglichst schnell wieder verschwinde. Naja, danach kommt dann meistens ein ziemliches Angeben, wie toll die Potenz von diesem Mann ist, was er dann alles gemacht hat und was er alles geschafft hat. Und alles mehrfach hintereinander, ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Und dann bin ich halt gegangen, aber empfehlen würde ich sie nicht. Oder sie hat sich hingesetzt und hat die ganze Zeit geheult und hat mir von ihren Kindern erzählt. Also das war wirklich keine besonders erhebende Erfahrung. Und das in einem Netzwerk, das sonst, also genommen von Seiten, die sonst eben ganz betonen, wie sehr verantwortungsbewusst sie doch umgehen. Das heißt, das sind Texte, in denen die Verachtung oder auch die Gleichgültigkeit den Frauen gegenüber einfach deutlich wird. Manchmal wirklich einfach die Verachtung, aber vor allem dieser absolute Mangel an Empathiefähigkeit, dass die Frau blaue Flecken hat, dass sie weint. Und manchmal wird auch gesagt, sie hätte schon nach Fäkalien gestunken. Ja, warum hat sie das wohl? Aber das macht nichts. Das hindert uns nicht daran, analen Sex trotzdem zu genießen oder es jedenfalls zu versuchen. Manchmal klappt es auch nicht. Dann ist die Frau schuld, wenn es super klappt. Es gibt auch Beweihräucherungen von den Frauen. Dann ist es eigentlich ein ziemlich widerliches Preisen der eigenen Potenz. Und ich denke, gerade ein solcher Blick auf diese Freierforen könnte einige der Leute, die so von der freien, selbstbestimmten Sexarbeiterin sprechen, nochmal zum Nachdenken bringen. Auch wenn dann wieder Leute sagen, ja, das sind ja nur die Ausnahmen, alle anderen sind total nett. Ja, dann geht mal hin und guckt und zählt die Ausnahmen. Ja, wir haben doch geflirtet auf dem Weg zum Zimmer und überhaupt und außerdem entspricht nicht dem, was berichtet wird, wenn Journalistinnen sich das angucken und sehen, dass die Frauen fast wie tot mit starrem Blick hinter den Freien hergehen, die sich natürlich auch nicht nackt natürlich oder so, wie der Bordellbetreiber das gerade vorgeschrieben hat. Zu einem Zeitpunkt, wo diese Freier sich nicht umdrehen, natürlich wollen die Frauen die Freien sofort loswerden. Natürlich bewundern sie diese Freier nicht. Natürlich sind die nicht interessiert an der tollen Potenz des Freiers, sondern wollen die möglichst schnell loswerden und rechnen halt ab, wann sie endlich ihr Zimmer gezahlt haben und ab dem wievielten Freier sie endlich selber ihr Geld haben. Und dabei ist es auch egal, ob sie jetzt in einem Bordell sind oder ob sie in der Straße sind oder wem sie dann Geld abgeben müssen. Es ist eine Selbstbestimmung, die einfach nicht funktioniert. Das ganze Feld ist bestimmt von den sexuellen Wünschen der Freier, von der Marktlage, von den Geldmöglichkeiten der Freier und davon, dass es inzwischen so viele Frauen in der Prostitution gibt und dann eben eine Gesellschaft, die wegschaut, die diese Gewalt banalisiert, die sich für diese Gewalt gar nicht interessiert. Und hier ist eben der Bereich, ja, bei dem wir uns einfach auch wünschen, dass sich mehr Leute wirklich das genau anschauen.
Ganz genau. Und da werden wir versuchen, da den Zugang mehr zu bereiten. Und von daher nehmen wir eben, wie gesagt, auch vermehrt Kontakt auf zu Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind. Es ist, wie wir festgestellt haben, in anderen Ländern wie Frankreich und England sehr häufig, ne, da gibt es Seiten von Ex-Prostituierten, die genau beschreiben, was für eine Gewalt sie erlebt haben und warum es Gewalt ist. Aber in Deutschland ist das einfach noch nicht öffentlich, noch nicht der Fall, sondern immer nur die Propaganda der Prostitutionslobby. Und so müssen wir auf die Suche gehen nach den Frauen, die ausgestiegen sind, und die uns dann wirklich berichten, was die Prostituierung ihres Körpers mit ihnen gemacht hat. Da haben wir eben mit der Frau Ex-Escort, den die Claudia schon erwähnt hat, auch ausführlich besprechen können. Sie ging auch rein und dachte, ach, ich bin doch hier, ich biete mich an hier im Escort, ja, mit einer eigenen Wohnung und super, und hat dann allmählich gemerkt, wie entwürdigend es für sie ist und wie ekelhaft auch, so einen Menschen so an sich heranzulassen, nur für Geld, ohne jegliche Beziehung, und dass sie den auch diesen Geruch nicht mehr ertragen konnte irgendwann. Und sie hat dann auch Vergewaltigung erlebt, von wegen alles selbstbestimmt. Wenn sie nicht will, was der will, dann setzt er das mit Gewalt durch und so weiter. Also sie hat wirklich da sehr, sehr viel erlebt, wie sie sagt. Und sie sagt, für die Freier sind die Frauen nur ein Stück Fleisch zur Abreaktion ihrer sexuellen Bedürfnisse. Wie gesagt, sie hat, finde ich, ein sehr gutes Mittel, um dort wieder heile zu werden, indem sie eben aktiv ist und diese Seite Freiersblick macht und noch mehrere andere Seiten und ist da sehr aktiv, um ganz klar gegen die Prostitution aufzutreten und hat da auch ihr eigenes Netzwerk. Also ich finde das sehr bewundernswert und das ist auch ein sehr guter Weg, ja, und diese Traumata loszuwerden sozusagen oder in Aktionen umzumünzen. Ja, und all das wollen wir eben jetzt in der Zukunft auch weiter verbreiten. Wir denken nach über eine größere Veranstaltung, in der wir tatsächlich all diese Praktiken und diese Erlebnisse der Frauen öffentlich machen, in der wir die Möglichkeit bieten, alle Aspekte der Prostitution von den Ex-Prostituierten selber und von den Fachfrauen dargestellt zu bekommen, damit eben dieses Bild endlich mal klar wird und es deutlich wird, warum Prostitution tatsächlich beendet werden muss. Und wir freuen uns in der Gruppe AK Abbau der Prostitution bei COFRA sehr über Frauen, die da bereit sind mitzumachen. Da können wir gar nicht genug sein. Unsere Termine stehen jeweils auf unserer Homepage www.kofra.de und dort sind auch die beiden Appelle von Emma und von Solvodi verlinkt, sodass ihr dort diese Appelle unterzeichnen könnt, weil das ist sehr wichtig, damit diese Appelle auch Gewicht bekommen und, wie gesagt, dann an die Bundesregierung weitergeleitet werden können. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.